Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Herzlich willkommen zur neuen Tala und Tala Folge mit meinem Co-Host Tobias Pusch.
Ja, hallo, und mit meinem Co-Host Tobias Siebel, dem Gründer der Tala und Tala Konferenz. Hallo Tobias.
Dann kann es ja losgehen. Wen haben wir heute zu Gast?
Ja, heute haben wir wirklich also einen Gast, den ich zum einen schon persönlich kenne von der vorherigen Tala und Tala Konferenz und wie soll man sagen, vielleicht ein Gast für die Sinne so ein bisschen. Ne? Es geht hier heute um ein sehr sinnliches Thema, würde ich sagen.
Sinnlich, lecker und wachmachend. Was kann das sein? Es geht um Kaffee.
Ja.
Genau, der Finn ist da. Der Finn ist Gründer von Coffee.me, einem Startup, Impact-Startup für guten Kaffee. Ja,
ja, gut. Im doppelten Sinne gut.
Ja, gut, genau, gut im doppelten Sinne. Die verkaufen Kaffeebohnen, die sie selber rösten und die sie ja fair produzieren, mit 100% ethischen Lieferketten, wie sie sagen. Und verkaufen aber nicht nur den Kaffee an sich, sondern auch gerade im B2B-Umfeld den ganzen Serviceapparat drumherum, inklusive Maschinen, Schulung, wie kriege ich das Produkt wirklich in super Qualität. Ja. Bei uns in der Gastronomie, aber auch im Office, an die Frau und an den Mann. Also von daher ein spannender Business Case und vor allen Dingen auch ein spannender Impact Case.
Also Coffee as a Service als Geschäftsmodell und genau, gut wegen der Lieferketten, aber auch gut wegen des Geschmacks. Wir durften das ja trinken. Der Finn war ja, wenn man so möchte, der Coffee Supplier auf der Tala und Tala Konferenz und für mich war das auch ein echtes Highlight, dass man wirklich so einen ausgesprochen leckeren Kaffee da trinken konnte. Vor allem, wenn ich mir überlege, der ist noch total jung, der Finn. Also man sieht es ihm auch an, wenn man ihn sieht. So, vielleicht hört man es auch an seiner Stimme. Der hat, glaube ich, gegründet, da war der 24. Und dann importiert er mal eben Kaffee aus Südamerika, röstet den, vertreibt den, baut ein Geschäftsmodell auf. Da bleibt mir wirklich so ein bisschen die Spucke weg.
Ja, und es ist auch spannend, wie er so das ganze Thema Tala und Tala sieht. So als Startup, als Gründer hatten wir jetzt bisher auch noch nicht im Podcast. Die Startup-Welt. Ist ja sagenumwoben teilweise. Ich kenne sie ja auch persönlich aus verschiedenen Projekten, aber es ist trotzdem noch spannend zu hören, wie das bei ihm war mit so einem echten, ich sag mal, physischen Produkt. Vor allen Dingen auch so aus dem Lebensmittelbereich. Macht es ja auch nochmal irgendwie ja wirklich so schmeckbar. Und ich finde, da gibt er auch einen spannenden Einblick so in sein Seelenleben und in das Verhältnis von Tala und Tala.
Genau, also auch die Dimension Glauben liegt da ja transparent da, so wie es ihm damit geht, denn es auch, macht auch kein Hehl draus, dass das jetzt nicht nur ein einziger Triumphmarsch ist, sondern dass es auch Tage gibt, die vielleicht mal nicht so gut laufen und wo man sich vielleicht auch mal fragt, was soll das alles hier? Ne? Also insofern wirklich eine ganz interessante Gründerstory mit einem sehr tollen Produkt, was, glaube ich, fast jeder hier konsumiert. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir an und viel Spaß beim Zuhören.
Viel Spaß. Hi Finn, bist du schön wach?
Hey, hätte ich tatsächlich einen Krampf von heute. Aber ich freue mich nicht, dass du trotzdem.
Noch keinen Kaffee gehabt von dir, oder?
Tatsächlich habe ich heute so einen typischen, heute ist der Montag, ich habe heute so einen typischen Montag-Move hingelegt und habe erstmal meinen kompletten Cappuccino vorhin über die komplette Couch verschüttet. Mm. Und danach noch nicht die Zeit gehabt, mir einen zweiten zu machen. Von dem her, das Koffeinlevel ist noch relativ gering.
Wer sowas selbst macht, der braucht keine Kinder mehr. Das ist super. Also yeah. Glückwunsch Finn und herzlich willkommen bei uns im Podcast von Tala und Tala. Weil da sind wir auch schon gleich beim Thema Kaffee. Ist ja ein Thema, was mich persönlich sehr bewegt. Und ich kann ja mal sagen, auf der letzten Tala und Tala Konferenz 2023, Finn, warst du mein kleiner Sonnenschein. Nicht nur, weil du so hübsch bist, sondern weil du da einen Stand hattest, an dem du deinen selbstgerösteten Kaffee ausgeschenkt hast. Und es war sehr, sehr lecker. Wie kommt man auf die Idee, einen eigenen Kaffee herzustellen, zu rösten, also einzukaufen, zu rösten, keine Ahnung, zu vermarkten, was alles zugehört. Ich finde es, ich bin nicht auf den Gedanken gekommen.
Ja. Ja, ist tatsächlich eine bisschen längere Geschichte. Für alle Zuhörenden noch ganz kurz an der Stelle, es tut mir leid, wie Tobias Pusch gerade schon angesprochen hat, normalerweise überzeuge ich durch mein Äußeres und nicht durch inhaltliche Fähigkeiten.
So habe ich das nicht gesagt.
Nein, Schwan. Ist eine längere Geschichte. Vor mehr als 10 Jahren jetzt inzwischen kam damals ein Schulfreund auf mich zu. Der meinte, er hätte ein YouTube-Video gesehen, man könne Kaffee rösten in einer Popcornmaschine. Und wir hatten dann keine Popcornmaschine da, aber der Ehrgeiz war trotzdem geweckt und so kam es, dass wir hier irgendwo in einem Laden einfach unseren Rohkaffee kauften. Und dann in der Garage meine Eltern, wie so jede Startup-Story halt auch anfangen muss, mit einer gusseisernen Pfanne und so einem Industrieföhn da saßen und einfach irgendwie 15, 20 Minuten auf diesen Rohkaffee draufgehalten haben. Und dann verfärbte der sich langsam, wurde langsam gelb, wurde langsam braun, fing an noch richtig nice zu riechen. So. Und das war echt richtig cool. Und dann hatten wir gelesen gehabt, dass man aber nach dem Rösten den einen Tag liegen lassen muss und ausgasen lassen muss. Und dann haben wir uns am nächsten Tag wieder zusammen getroffen und wollten unseren selbstgerösteten Kaffee probieren. Und dann hat er total schlecht geschmeckt, also war höchst enttäuschend. Und damals habe ich so für mich gemerkt, oder wir beide so gemerkt, was Kaffee eigentlich für eine Wissenschaft ist. Und dass Kaffee nicht einfach nur heißt, hey, ich nehme hier irgendwie einen Industrieföhn und halt den auf den grünen Kaffee, bis der irgendwie braun geworden ist. Sondern da steckt so viel mehr dahinter. Und habe dann angefangen, ja, nebenher als Barista zu arbeiten, in diversen Cafés zu arbeiten, in diversen Röstereien zu arbeiten und so weiter und so fort. Und so kam ein bisschen diese Affinität oder dieses Nerd-Dasein zum Thema Kaffee. Und das, als ich dann vorne.
Das heißt, du hast nebenbei immer weiter geröstet, so ein bisschen. Also hast dich nicht entmutigen lassen, sondern bist am Röstthema dran geblieben.
Ja, und jetzt nicht als Hobby mehr so wirklich konkret, sondern da tatsächlich eher so Kaffee machen. Also erstmal war ich in allererster Linie Barista und noch nicht Röster. Ich habe mir dann irgendwann mal von einem meinem ersten selbstverdienten Gehälter habe ich mir dann eine Siebträgermaschine angeschafft, die vollkommen überdimensioniert war für meine damaligen Verhältnisse und stand dann in der Küche oder in der Wohnung meiner Eltern noch oben drin und habe einen Cappuccino nach dem anderen zubereitet, um halt eben diese schöne Latte-Art oben auf die Cappuccini drauf
zu bekommen. So.
Die Herzchen und so weiter und so fort. Und da bin ich auch klaglos gescheitert am Anfang. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen ein bisschen. Und dann kam Corona. Ich war eigentlich gerade auf dem Absprung bei meinem alten Job, hatte da schon gekündigt gehabt, wollte einen neuen Job anfangen. Das hat sich dann zerschlagen gehabt und dann haben Kumpel und ich, der in einer ähnlichen Situation war, haben gesagt, hey komm, dann lass uns doch selbstständig machen. Und er war schon so ein bisschen auch im Kaffeebiss tätig gewesen, hat auch schon einen Rohkaffee importiert gehabt und den rösten lassen als Lohnröstung und den vertrieben so ein bisschen nebenher. Und wir haben gesagt, hey komm, lass das Ganze doch irgendwie zusammen machen und das irgendwie zum Business Case machen.
Mal eben. Aber ja, mal eben. Da würde ich immer sagen, also wenn du mich jetzt im Vorfeld gefragt hättest, wenn wir uns gekannt hätten, Tobias, ich will einen Kaffee auf den Markt bringen, was sagst du zu der Idee? Ist auch super, ne? Dann würde ich sagen, ja, aber ich glaube, Kaffee gibt es schon zu kaufen. Also wie kommt man auf die Idee, in einem Markt, der nach meinem Empfinden schon gesättigt ist, da noch reinzugehen? Was ist die Farbe, die ihr noch hinzufügen könnt?
Also ich war in diesen vielen Jahren, in denen ich im Kaffeebereich tätig war, eben in dem sogenannten Spezialitäten-Kaffeesegment unterwegs. Sprich, das ist sehr hochwertiger Kaffee. Also da geht es eben, wie auch eingangs erwähnt, nicht nur darum, Kaffee irgendwie braun zu machen, der dann halt irgendwie bitter und stark und intensiv schmecken soll, sondern da geht es tatsächlich um die Qualität des Produkts, also wirklich wohlschmeckenden und wohltuenden Kaffee zu erzeugen. Und dieser Markt und auch dieser, ja, ist in Deutschland noch sehr wenig vertreten. Wir sind in Deutschland eigentlich sehr, sehr schlechte Kaffeequalitäten gewöhnt. Und das war unser Ansinnen zu sagen, hey, das geht einfach nicht an, dass du in Italien irgendwie an jeder Autobahnraststätte den geilsten Espresso deines Lebens bekommst und hier in Deutschland einfach überall nur die, ich darf jetzt keine anderen Marken nennen, aber einfach nur Plörre trinken muss. Und da versuchen wir einfach, ich sag mal, so ein bisschen so ein Qualitätsshift in Deutschland hinzubekommen, hin zu besserer Qualität, dass einfach generell sowohl im Privatkunden- als auch Geschäftskundenbereich einfach hochqualitativerer Kaffee getrunken wird.
Ihr macht ja nicht nur Qualität im Sinne von es schmeckt besser, sondern du hast ja auch, zumindest steht es auf der Webseite, den Anspruch, eine 100% ethische Lieferkette hinzustellen oder 100% ethisch gehandelt. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen ausführen, warum dir das wichtig ist und wie ihr das, sag ich mal, gewährleisten könnt, dass es so ist?
Ja, sehr gerne. Unser Credo ist so ein bisschen Kaffee, der nicht nur gut schmeckt, sondern auch Gutes tut. Und das ist so unser, ja, das ist das Motto, nach dem wir handeln und versuchen wir in all dem in unserem ganzen wirtschaftlichen Sein eigentlich irgendwie zu replizieren und auch durchdringen zu lassen. Das heißt für mich ganz konkret, dass, also ihr müsst euch vorstellen, dass Rohkaffee nach Erdöl die zweitmeist gehandelte Rohstoff an der Börse ist. Also da ist man höchst spekulativ unterwegs. Du kannst dir auch Futures kaufen auf Rohkaffee. Also du kannst richtig mit Rohkaffee zocken und da versuchen, Gewinne mitzumachen. Und wie bei allem ist es derjenige oder diejenige, die darunter leiden, sind eben die Produzenten vor Ort. Das heißt, bei denen bleibt schlussendlich immer am wenigsten hängen. Davor kriegt irgendwie der Hafen noch ein bisschen was ab, der Importeur kriegt noch was ab, der Exporteur kriegt noch was ab, aber beim Produzenten schlussendlich wird nur der Preis gedrückt. Und da versuchen wir eben einen Unterschied zu machen, indem wir mit den Produzenten direkte Kontakte haben. Also wir waren in Brasilien, Mexiko und Peru tatsächlich schon persönlich vor Ort, haben unsere Produzenten kennengelernt und machen die Preise weitestgehend mit denen persönlich aus. Das heißt, wir machen wirklich diesen Farmgate-Price, wird mit den Bauern, mit den Produzenten verhandelt und dann kommen eben noch andere Sachen mit dazu, wie zum Beispiel die Import-Leistung kommt noch mit dazu, die Röstleistung und so weiter und so fort. Aber wir machen diesen direkten Preis mit den Produzenten aus.
Das heißt, ihr verhandelt da, also ihr fahrt zu einem Bauern oder zu so einer Erzeugergemeinschaft oder mit wem habt ihr dann da die Verträge? Weil ihr müsst ja irgendwie auch dafür sorgen, dass die euch nicht nur schön vorspielen, wir sind total fair, ja, sondern dass sie es auch wirklich sind, ne?
Ja, genau, also wir arbeiten sowohl mit Bauern als auch mit Erzeugergemeinschaften zusammen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Menge wir verwenden von den jeweiligen Kaffees, weil die Supply Chain muss natürlich auch irgendwo gewährleistet sein, dann in einem gewissen Bereich, wenn du unterwegs bist. Aber genau, wir gehen dann tatsächlich vor Ort, sind dann auch jetzt in Mexiko, waren wir Ende 21, sind dann eine Woche vor Ort gewesen, haben tatsächlich auf der Farm gelebt, sind in die verschiedenen Kaffeeberge mit reingefahren, Plantagen mit reingefahren, haben uns da alles angeschaut. Da war dann die Ernte gerade auch im Gange, haben mit den Erntehelfern gesprochen, die dann teilweise aus Guatemala gekommen sind zur Ernte, haben mitbekommen, dass die Produzenten dort vor Ort extra Schulen gebaut haben, damit die Kinder der Erntehelfer dementsprechend auch gut aufgehoben sind. Und solche Sachen sind uns einfach extrem wichtig. Und nach diesen Kriterien suchen wir dann auch unsere Produzenten schlussendlich aus. Aber deswegen ist unser, ich sag mal, Sortiment auch eigentlich relativ schmal, weil wir können jetzt natürlich nicht irgendwie bei, ich sag mal, 20 Produzenten gewährleisten, dass die nach diesen Standards oder nach diesem Ansinnen unterwegs sind, sondern wir haben jetzt eben gerade Kaffee aus 4 Ursprungsländern und versuchen damit halt eine große Palette abzudecken.
Aber könntet ihr nicht auch einfach sagen, ich weiß, wie es läuft, aber da ist vielleicht so ein Siegel und ein Bauer ist mit dem Siegel zertifiziert worden und dann sagt ihr, gut, bei dem können wir nun wirklich einkaufen, jemand anders hat das mal geprüft?
Ja, aber du weißt ja, wie das ist mit dem Siegel-Dschungel teilweise. Also das ist dann teilweise die Kriterien alles etwas undurchsichtig und unnachvollziehbar. Und jetzt bei uns in dem Kaffeebereich gibt's das nicht mehr so unbedingt, dass du es so groß nachvollziehst. Also es gibt die großen Fairtrade-Siegel, die machen bestimmt auch gar nicht so eine verkehrte Arbeit, gar keine Frage. Aber den direkten Kontakt, so wie wir ihn eben dann zu den Produzenten pflegen, hast du dann dementsprechend da auch nicht. Und da versuchen wir einfach noch direkter und noch ethischer unterwegs zu sein. Und es hat bei uns nicht, hört bei uns nicht beim Import auf, sondern wir sagen auch als Firma, haben wir uns dazu entschieden, wir haben uns als Firma entschieden, dass wir 10% unseres Gewinnes spenden und das wiederum an ein Kinderhilfswerk namens Child Fund, die wiederum in Schularbeit in Äthiopien investieren, in der Bosset-Region, und dadurch wiederum quasi Bildung ermöglichen. Und da versuchen wir wirklich mit unserem wirtschaftlichen Handeln auch wieder zu reinvestieren. Und es ist jetzt ja alles noch ganz am Anfang. Also wir machen das jetzt seit 4 Jahren, aber ich habe da noch große Ideen und Pläne, wie du das Ganze noch auf noch nachhaltigere und bessere Beine stellen kannst. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Das muss sich alles erst irgendwo etablieren. Und schlussendlich, also Social Startup, Impact Startup, du brauchst auch irgendwo erst das Geld dafür, um wiederum, ich sag mal, mehr Impact nehmen zu können. Und deswegen schaffen wir gerade die Grundlagen und die Fundamente, aber ich habe echt Bock, da noch vieles zu reißen.
Das heißt, wenn ich euren Kaffee kaufe, wir haben den Namen noch gar nicht gesagt, ne? Coffee Me, ist das richtig ausgesprochen?
Genau.
Also wenn ich Coffee Me kaufe, dann ist da kein Fairtrade-Siegel drauf und kein Rainforest Alliance oder was auch immer, GEPA, ja, sondern ihr schreibt sozusagen in eigenen Worten, was ihr tut.
Ja, genau, richtig. Also Rainforest, unser mexikanischer Kaffee zum Beispiel, ist Rainforest Alliance zertifiziert, aber das packen wir jetzt trotz allem nicht explizit irgendwie auf unsere Packungen mit drauf oder ähnliches. Aber nur ganz kurz dazu, um nochmal kurz aufs Thema Siegelwaren zurückzukommen. Da waren wir dann zum Beispiel in Mexiko unterwegs auf den Kaffeeplantagen und dann steht da auf einmal irgendwo in der letzten Ecke Mexikos auf den ganzen Kaffeeplantagen irgendwelche Schilder rum, wo drauf steht, bitte hier nicht jagen. Und dann frage ich den Kaffeeproduzenten, was das denn damit auf sich hat. Also hätten die hier großes Problem damit, dass irgendwie Leute wildern würden oder ähnliches. Dann meinte er, nee, absolut nicht. Er hat doch nie jemand gejagt, würde auch nie jemand irgendwelche Tiere schießen oder ähnliches. Das gibt's hier gar nicht, das geht hier gar nicht so. Aber das ist halt eine Vorgabe der Rainforest Alliance Zertifizierung. Und deswegen mussten die für viel Geld sehr viel unnötige Schilder in ihren ganzen Kaffeeplantagen aufbauen. Okay. Deswegen, das sind dann so Stories, die du in vielen Bereichen hörst, auch im biologischen Bereich oder ähnliches, wo ich dann immer sage, ja gut, ist immer ein bisschen fraglich, der Wirkungsgrad dieser Zertifizierungen.
Bisschen nach Schema F, ne?
Ja, genau. Was ja auch verständlich ist. Also ich möchte die Siegel auch ganz und gar nicht komplett schlecht reden oder ähnliches. Wir versuchen eben, das nur über einen anderen, direkteren Ansatz noch zu machen.
Du hast eben gesagt, ihr braucht auch Geld, um mehr Impact zu generieren. Ich meine, das kennt ja jedes Startup in gewisser Weise. Seid ihr da irgendwie bootstrapped unterwegs oder habt ihr bisher irgendwelche Angel-Investments? Wie läuft das bisher, dass du momentan noch in Lohn und Brot stehst?
Ja, also wir sind bootstrapped unterwegs, ja. Wir haben teilweise Darlehen aufgenommen, gar keine Frage. Aber es ist nicht so, dass wir mit einem Business Angel oder ähnlichem unterwegs sind, sondern sind da eigentlich bootstrapped unterwegs. Genau, richtig.
Wie ist der Weg so? Steinig und hart? Aber was hast du so jetzt in den letzten Jahren gelernt? Und was, ich sag mal, was macht dir Hoffnung und Mut, dass es in den nächsten 4 Jahren diesen schönen Hockeystick gibt?
Jetzt müssen wir es erklären. Hockeystick ist eine extreme
Hockeystick ist so
für Startups, ne? Erst nichts und dann
ja, Stein und vor allem, genau. Ja, erst nichts und vor allen Dingen geht es auch erstmal häufig so ein bisschen runter. So dieser schöne Schwung und dann geht es bei den guten Startups, geht es natürlich irgendwann hinten deutlich schneller nach vorne. Ja, senkrecht weiß ich nicht, aber mit einer schönen Kurve nach oben. Das nennt man halt dann diesen Hockeystick-Effekt.
Als aussieht wie ein Hockeyschläger, ne?
Vor allen Dingen so bei Software as a Service.
Genau.
Es sieht so aus wie ein Hockeyschläger, genau. Und gerade bei so Software-Startups, die irgendwann ja eine unfassbare Marge haben und dann einfach skalieren können, ohne nochmal große Investitionskosten zu haben. Da macht das schon Spaß. Das baue ich jetzt ja nochmal ein anderes Produkt, aber vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen.
Das habe ich die letzten 4 Jahre gelernt. Extrem viele, weil wüsste da gar nicht, wo ich konkret anfangen sollte, aber es war echt bisher ein wilder Ritt irgendwie so. Und das ist schon, ich sag mal so, es ist nicht ohne. Also ich glaube, teilweise wird dieses Startup-Dasein ein bisschen glorifiziert und auch dieses Gründersein und diese keine Sicherheit hatten haben, ein bisschen glorifiziert, aber es können schon auch sehr, sehr intensive Zeiten sein. Und für mich, ich zitiere das immer super gerne, immer wieder, weil das für mich einfach alles zusammenfasst, ist ein Zitat von Winston Churchill, so ein bisschen der Leitspruch in dem Ganzen, was passiert ist, aber auch zukünftig. Der hat mal gesagt, Success is going from failure to failure without losing enthusiasm. Und das passt für mich einfach zusammen, weil so oft bist du in deinem Startup-Alltag damit konfrontiert, mit irgendwelchen Situationen konfrontiert, die du so definitiv nicht geplant hattest, und wird quasi, also pardon my French, aber wird einfach so Scheiße auf dich geworfen und du musst halt irgendwie aus Scheiße das Beste machen so und gucken, wie du damit irgendwie gut umgehst. Und das ist tatsächlich, glaube ich, einfach so eine der größten Fähigkeiten, glaube ich, kreativ und agil zu agieren. Und da auch einen gesunden Abstand persönlich zu dem bekommen, was firmentechnisch abgeht, und sich damit auch persönlich nicht zu krass irgendwie runterziehen zu lassen, wenn teilweise Sachen nicht so laufen, wie du sie dir irgendwie vorgestellt hast oder geplant hast, sondern da zu versuchen, dass du ja den Kopf über Wasser zu halten. Genau, richtig. Das klingt jetzt alles.
Was hilft dir dabei, dass ihr das nicht so auch privat zu sehr den Abend verdirbt oder die Nacht? Es gibt sicherlich auch solche Phasen, wo man auch nachts dann nochmal drüber nachdenkt. Aber hast du für dich da so einen Modus gefunden?
Ja. Ja, also noch nicht hundertprozentig, bin ich ganz ehrlich. Also es gibt nach wie vor immer noch Zeiten, wo in denen mich mein Arbeitsalltag viel zu sehr auch im Privaten tangiert. Und ich weiß auch, ich glaube auch Work-Life-Balance oder diese klassische Trennung in dem Bereich ist wahrscheinlich ein bisschen illusorisch. Zumindest von den Erfahrungen, die ich jetzt mitgemacht habe, weil dein Startup ist einfach dein Baby. Also wenn du duschst morgens, dann denkst du dran. Wenn du aufstehst oder wenn du nachts pennst oder so, dann irgendwas beschäftigt dich immer. Wenn du versuchst, irgendwie zu meditieren oder ähnliches, dann kommt doch noch A, ich muss noch Kunde XY irgendwie zurückschreiben oder Projekt B braucht noch irgendwie meine Aufmerksamkeit. So, also du bist immer in Gedanken irgendwo dabei. Aber ich nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich habe inzwischen einen relativ guten Umgang damit gefunden, aber komplett frei davon, dass mich, wenn es jetzt, ich sag mal, auch wirtschaftlich gerade zum Beispiel irgendwie nicht so gut läuft oder ähnliches, dass ich dann super happy clappy bin und das gar nichts mit mir macht, bin ich nach wie vor noch nicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, und wir sind ja hier auch bei Thaler und Talar, dass für mich einer der größten Stützen tatsächlich auch mein Glaube ist und ich das Gefühl habe, da irgendwo auch in einem Bereich unterwegs zu sein, wo ich gefühlt habe, dass da meine Berufung ist. Und das gibt mir einfach Sicherheit und auch Komfort in dem Ganzen, weil ich immer weiß, hey, ich kann mich an Gott wenden und sein Wille wird geschehen, so oder so. Von dem her, das gibt mir tatsächlich in dem Ganzen irgendwie Komfort und Sicherheit, ja.
Vielleicht kann man noch einmal ganz kurz als Nebeninfo erzählen, wie alt du bist, denn das kann man hört zwar, dass du nicht so ganz alt bist wahrscheinlich, aber kannst du uns mal ein Alter sagen?
Ich bin jetzt 28 Jahre jung.
Ja, das ist ja noch nicht so richtig alt für so
Nächstes
einen.
Jahr werde ich 30.
Du hast auch ein echtes Baby, ne? Nicht nur das
Ich
Unternehmensbaby.
Darf man nicht vergessen, genau, das gibt's auch noch,
hab
ne?
auch ein echtes Baby. Ich habe auch ein echtes Baby, ja.
Ja, aber wenn du sagst, der Talar, wenn ich das jetzt mal so als Bild nehmen darf, hilft dir auch, ohne Talar besser klarzukommen. Hört man ja trotzdem raus, dass
und kein Talar und kein Taler.
hört man ja trotzdem raus, dass das jetzt auch kein magischer Schutzumhang ist,
Nee,
und dir
gar
der
nicht.
Taler egal sein kann, weil du hast ja auch deine Verpflichtungen und
Richtig,
soweit ich jetzt deine
Angestellte.
Genau, deine Biografie kenne, bist du jetzt auch nicht irgendwie ein Gründer in vierter Generation, der schon auch, ich sag mal, wirkliche Skin in the Game hat, so.
Das Erbe jetzt nur verjubelt, ja.
Genau, der also wirklich schon auch auskommen muss irgendwie damit, ne? Und wie erlebst du das denn? Du hast das jetzt gesagt, so, das gibt dir Komfort. Ist das immer so bei dir oder merkst du auch, dass manchmal ja, dass dann die Zweifel da sind, auch jetzt, was so dein Glauben angeht. Bin ich da wirklich an der richtigen Stelle? Ist das wirklich meine Berufung oder bist du dir da sehr klar und der Rest ist Trouble, aber bringt dich nicht, ja, bringt dich jetzt nicht komplett runter?
Ich glaube, es gibt immer solche und solche Lebensphasen. Also zumindest ich kann ja immer nur für mich sprechen, so. Ich bewundere Leute, die da behaupten, immer jegliche komplette Sicherheit drin zu haben. Aber für mich ist es definitiv nicht immer so. Und es gibt schon definitiv auch Zeiten des Zweifels und Phasen des Zweifels. Für mich war nochmal ein maßgeblicher Punkt, irgendwie letztes Jahr war bei uns, wir haben zu zweit mal gestartet, also zwei Gesellschafter, waren zwischendurch mal drei Gesellschafter. Und letztes Jahr war ein bisschen generell so eine fundamentale Frage, wie geht's mit dem ganzen Unternehmen weiter, weil mein Mitgründer gesagt hat, er würde gerne aufhören und was anderes machen, also nicht mehr selbstständig sein. Und dann war für mich schon nochmal die fundamentale Frage, hey, habe ich denn Lust, das weiterzumachen? Und da bin ich zum Beispiel ganz klar ins Gebet gegangen und habe auch zu Gott gesagt, hey, Bro, nee, das nicht, das nicht. Ich habe zu ihm gesagt, so, hey, ich kann mir auch was Chilligeres vorstellen, wo ich weniger arbeite, mehr Zeit für meine Familie habe und höchstwahrscheinlich mehr Geld verdiene, als ich es jetzt gerade tue. Was denkst du? Und da habe ich echt tatsächlich in diesem Gebet oder in diesem Dialog mit Gott nochmal das Gefühl gehabt oder den ganz starken, klaren Eindruck gehabt, dass er gesagt hat, ey, ich soll es weitermachen. Was das dann schlussendlich heißt, weißt du, ich bin jetzt kein irgendwie Prosperity-Gospel-Vertreter, dass ich sage, hey, nur wenn ich genug bete, dann wird das Ganze auch größtenteils florieren so. Aber ich gehe jetzt im Vertrauen einen Schritt nach dem anderen voran und habe Freude meistens an dem, was ich tue und genieße es auch, was ich tue. Und vorhin hatte ich erst so einen Moment, da bin ich von einem Termin heimgefahren. Es war ein richtig schöner Termin und ich habe mir gedacht, boah, ich bin so dankbar, dass ich das machen darf, was ich gerade mache so. Und das sind die Momente, die machen das dann wieder wett. Oder wenn ich meine dumme Kreativität ausleben kann in meinem unternehmerischen Kontext, dann macht es das wieder wett. Oder wenn ich einfach mit Personen zusammenarbeiten darf, auf die ich Bock habe, dann macht es das wieder wett. So, von dem her, es ist auch schön und es ist auch richtig cool und ich möchte jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit hier, war bisher sehr auf der negativen Seite unterwegs. Ich möchte schon auch sagen, hey, es hat definitiv auch krasse, krasse Vorzüge und ich lieb's auch. Genau, von dem her, es ist einfach alles.
Das sind ja auch die Momente,
es gilt es ganzheitlich zu betrachten.
Die einem die Kraft geben, ne? Also ich glaube, das kennen viele Selbstständige, dass die sagen, ja, dann gibt's immer wieder Phasen, wo man ganz beschwingt ist, wo man sagt, das hätte ich in einem 0815-Job nicht, diese Erfahrung. Ja. Also so gilt ja halt in beide Richtungen. Und was du vorhin gesagt hast, so dieses Ding von, wenn es gelingen soll, dann wird es auch gelingen. Ja. Und wenn es nicht gelingen soll, dann wird es auch nicht gelingen. Genau. Finde ich, ist ein ganz zentraler Satz, weil am Ende des Tages ist das ja auch sowas wie eine Abstrampelbremse. Also, dass du einfach weißt, dass dein Wirken auch limitiert ist. Was ist das denn
für eine neue Wortneuschöpfung? Der Push haut dir wieder einen raus?
Ja, das ist mein Job hier, Worte neu zu erfinden. Aber es bewahrt dann ja in meinen Augen dafür, dass man sagt so, okay, ich muss 30% mehr arbeiten, dann wird es klappen. So, nö, das ist überhaupt nicht gesagt, ne? Sondern man kann sich da auch fast, also an sich ist eine gesunde Demut, ne? Dass man weiß, der eigene Anteil ist zwar vorhanden, aber er ist jetzt auch nicht 100% am Gelingen, sondern er ist ein Anteil.
Ja. Und nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, einer der großen Herausforderungen im Selbstständigen oder im Dasein des Selbstständigen damit umgehen zu können, dass man eigentlich nie genug machen kann, gefühlt so. Also du kannst ja nach oben hin immer mehr machen. Also je mehr zeitliche Kapazitäten du zur Verfügung hast, desto mehr kannst du irgendwie reinstecken und reinbuttern. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das find ich für mich schon tatsächlich einer der Herausforderungen. So.
Wir sind ja schon ein bisschen älter.
Wir sind schon ein bisschen älter und das kennt aber, glaube ich, jeder, der mit Leidenschaft seinen Job macht. Es ist dann manchmal auch so, das sieht man ja auch in vielen Startups, ich habe ja auch mit einigen zu tun, nicht immer ist das dann auch ein effizienter oder effektiver Energieinvest, ne?
Ja.
Und zu diesem Prinzip, da wären wir jetzt bei YouTube, wird oben rechts jetzt eingeblendet, sehen Sie sich noch dieses Video an, das könnte Sie auch interessieren, aber kleine Verlinkung im Podcast zu diesem Themenkomplex Leistung und Gnade. Da haben wir einen ganz coolen Podcast gemacht mit dem Professor Peter Wick. Vielleicht kannst du den auch mal hören irgendwann mal, wenn du mal Zeit hast im Auto.
Ich habe schon alle Podcasts gehört.
Das wollte ich hören. Sehr gut. Und bestimmt 5 Sterne. 5-Sterne-Bewertung abgegeben.
Ja, voll.
Die nehmen wir auch immer gerne.
Auf Spotify, einfach auf Google und ich empfehle es allen meinen Freunden weiter.
Ja, deswegen bist du ja auch auf dem Radar gekommen für eine Podcast-Folge.
So als kleiner, gut zu wissen.
Als kleiner Trick für alle, die zuhören und auch gerne mal dabei sein möchten. Vielleicht neben diesem ganzen Taler- und Talar-Thema einmal nochmal zum Taler schwenken.
Mhm.
Dein Businessmodell, ne? Du hast ja am Anfang gesagt, ey, du willst Purpose machen mit richtig gutem Kaffee, der richtig fair produziert wurde und von dem irgendwie alle was haben und dann noch 10% on top des Gewinns spenden.
Mhm.
Wie verdienst du denn jetzt so oder womit machst du denn am meisten Umsatz? Ist es wirklich so der Privatmensch oder ist es das Unternehmen? Wie verdienst du dein Geld?
Also am meisten Umsatz generiere ich durch den Geschäftskundenbereich, also B2B, Büros, Cafés, Hotel und so weiter und so fort. Du meinst in konkreten Zahlen?
Nee, ach nein, das wollen wir hier gar nicht hören, sondern also gerne irgendwann auch mal, aber jetzt gerade hat mich eher interessiert, wie viel Produkte du dann da anbietest, nicht nur den Kaffee allein, sondern auch Service.
Also in dem Bereich versuchen wir uns ein bisschen als Full-Service-Dienstleister zu etablieren. Das heißt, wir sind von Anfang an, von Gründung meistens bis hin zu kompletter Durchführung damit dabei. Das heißt, wir stellen Kaffeemaschinen, Mühlen, alles, was du brauchst, alles Zubehör, um richtig gut Kaffee machen zu können. Dann gibt's darüber hinaus die Schulung des kompletten Teams von uns und dann eben auch noch den richtig guten Kaffee. Und du kriegst eigentlich bei uns alles aus einer Hand, um einen richtig guten, professionellen Kaffeebereich in einem Café, in einem Büro, in einem Hotel, was auch immer irgendwie zu eröffnen. So.
Das ist
so unser Angebot, genau, richtig. So ein bisschen unser Angebot in dem Bereich und damit machen wir auch sehr gute Erfahrungen. Und da kommt uns zugute, dass wir ja beide einfach sehr lange also beziehungsweise mein Mitgründer damals und ich einfach sehr lange im gastronomischen Kaffeebereich auch gearbeitet haben. Das heißt, wir wissen auch, wovon wir reden, wenn es irgendwie darum geht, Gastronomen zu beraten. Und das ist eigentlich ganz cool. Und das macht Spaß.
Macht er das in ganz Deutschland? Weil du sitzt ja so im Schwäbischen,
ja,
ne?
Ja, ja. Also wir arbeiten damit Maschinenpartner zusammen, die deutschlandweit aufgestellt sind, sogar eigentlich theoretisch weltweit, und sind da von, also wir haben Kunden in Berlin, im Harz, im Ahrtal, bis hin ganz im Süden auch.
Und dann fahrt ihr im Zweifel auch hin und zeigt denen, wie man das richtig bedient, das Teil.
Ja, richtig.
Du hast eben von Mitarbeitenden gesprochen, wie viel hast du jetzt gerade?
Wir haben jetzt, ich habe einen, also nebst mir ist ein Vollzeitangestellter Röster, der die komplette Produktion schmeißt. Also der ist so ein bisschen unser Head of Coffee. Der Röster, den ist ein Kaffee. Dann habe ich einen Röster, der jetzt gerade noch anfängt, der quasi dann beim Produzieren des Kaffees unterstützt, weil wir merken, wir kommen volumentechnisch nicht hinterher. Eine geringfügige, also ja, du wolltest einfach nur die Anzahl wissen und ich fange an zu labern. Ja, also ungefähr so 2 bis 3.
Oh, aber finde ich schon beachtlich, muss ich sagen. Also das ist auch,
das ist schon was, ist ja
auch, ist jetzt auch ein administrativer Schritt.
Ja. Der Sprung von 0 auf 2, 3 ist ja immer schon ein recht krasser Sprung, ne? Weil man dann auf einmal nicht mehr nur Freelancer oder Solo-Selbstständiger ist, sondern wirklich auch mit Thema Führung und so weiter konfrontiert.
Klar.
Ist, aber auch mit dem Gefühl der Verantwortung. Ja. Ich hatte dich eben ja gefragt, neben dem, was Stress macht oder was dich anstrengt, was macht dir denn Mut für die Hockeystick-Kurve, dass du irgendwann vielleicht noch einen 5., 6., 7. Rösterin brauchst?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen in einem Prozess, wo ich mich nochmal erneut frage, wo will ich eigentlich mit dem Ganzen hin? Und ich weiß gar nicht, ob diese Hockeystick, die du jetzt schon des Öfteren angesprochen hattest, ob das überhaupt die Kurve ist, die ich fahren will und ob ich da schlussendlich eigentlich hin will. So, ich habe jetzt die letzten 4 Jahre immer gedacht, so ja, höher, größer, weiter ist immer besser. Aber vielleicht ist es das ja auch gar nicht, sondern vielleicht ist es ja auch okay, ich sag mal einfach, einen relativ gut etablierten mittelständischen Betrieb aufzubauen, der gut funktioniert, der gut ein paar Familien hier versorgt und der wirklich richtig cool Impact machen kann in den Ursprungsländern mit dem, was er tut, um dann zu sagen, okay, dann läuft diese Zelle für sich und ich kann dann immer noch gucken, wo ich hin will. So von dem her, ich weiß gar nicht mehr, ob dieses, ich bin ja auch gar nicht so der allergrößte Fan von diesen klassischen SaaS-Startups, die dann irgendwie mit ultra viel Geld gefundet sind und dann irgendwie das, also ich finde es, mir ist es immer zuwider, weil ich finde es super unnachhaltig, dass dann die Investoren sagen, ja gut, ich investiere in 10 Startups, 9 davon können failen und 1 davon muss irgendwie funktionieren, so dann habe ich meinen Return of Investment irgendwann so. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen kritisch. Ja, aber warum rant ich jetzt gerade darüber? Du hast eigentlich was ganz anderes
gesagt. Ja, ich kann es gut nachvollziehen. Dass, ja. Du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, du hast bisher auch den Weg, ich sag mal, des Bootstrappings gewählt, wo du bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht genau, aber zumindest kein Fremdkapital oder neue andere Investoren mit reingenommen hast. Ja. Dann geht es natürlich auch langsamer und klar, da muss es nicht hinten raus diesen berühmten Hockeystick geben, aber so eine gewisse kontinuierliche Steigerung, dass du dann irgendwann auch sehen kannst, okay, das unternehmerische Risiko geht vielleicht auf, dann auch mit etwas mehr Rendite, mit der du dann vielleicht auch wieder mehr machen kannst. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon ein Ziel, um aus dieser aus diesem Tretmühlen-Dasein jetzt am Anfang in so einem Startup-Modus rauszukommen. Ne? Ja. Ich meine, ein gepflegter Mittelstand ist natürlich, kann ja auch alles von bis sein. Ne?
Ja. Richtig, ist so. Und du hast mich eigentlich danach gefragt, was mir Mut macht. Und das sind, glaube ich, ein paar Faktoren. Ich glaube, zum einen ist es, dass ich im Kundenkontakt immer gespiegelt bekomme, wie qualitativ hochwertig unser Produkt ist. Also für mich, wenn ich immer mal wieder höre, so, hey, normalerweise trinke ich Kaffee immer mit Milch und Zucker, aber euren Kaffee kann ich schwarz trinken, dann ist es für mich das beste Lob überhaupt. Und ich freue mich daran, dass ich wirklich mit dem Produkt, nur mit dem Produkt allein einfach schon Leuten eine Freude machen kann. Und zum anderen merke ich und sehe ich einfach auch nach wie vor in Deutschland, wie viel schlechter Kaffee getrunken wird und wie sehr gerade dieser Trend dazu ist, in vielen Bereichen ein bisschen lieber mehr Wert auf Qualität zu legen und zu sagen, hey, wir wollen hier nicht einfach nur irgendwas hernehmen, sondern wollen regional qualitative Produkte nehmen. Und da versuchen wir natürlich auch ein bisschen mitzusegeln mit dem Thema.
Wie ist denn das Thema Impact und Ethik? Wie nimmst du das im normalen Markt wahr, Gastronomie und Co.? Ist das so ein USP oder wirklich ein Brand-Asset für euch?
Ja, also das ist tatsächlich was, was wir versuchen sehr stark zu bespielen, gerade so auf dieses, also gerade im Vertrieb, sage ich mal, auf dieses Thema Corporate Social Responsibility zu gehen, weil das natürlich definitiv eins derer unserer USPs ist, irgendwie so. Aber natürlich ist es nichtsdestotrotz auch schwierig manchmal, weil du musst der Bäckereikette XY schon irgendwie rechtfertigen, warum dein Kilogramm im Einkauf irgendwie auf einmal 20 Euro kostet bei der Menge, die abnehmen, und deren bisheriger Kaffee kostet irgendwie nur 10, 11 Euro, sowas in den Dreh rum, und die zahlen fast das Doppelte. So, da musst du schon, also ich sag mal so, die Unternehmer, die sich guten, fairen, ethischen Kaffee antun für ihre Firma zum Beispiel, die müssen das schon wollen. Die müssen ein Verständnis für Nachhaltigkeit haben, die müssen wirklich sagen, hey, mir ist es wichtig, nicht einfach nur günstige Produkte herzunehmen, sondern qualitative Produkte. Und wenn das nicht gewährleistet ist und dieses Verständnis nicht da ist, dann sind wir da auch am falschen Platz.
Genau, das ist eure Zielgruppe, ne? Ganz einfach. Ja. Leute, die dafür ein Gespür haben und Verständnis haben und auch ein Herz haben vielleicht. Ja. Aber ja, ich bin durch meine Frau da so ein bisschen zugekommen vor 10 Jahren, die bei uns den guten Kaffee eingeführt hat, und ich weiß, das ist alles wirklich Genussmittel zu schätzen. Ich trinke nur einen, mach mal zwei am Tag, also wirklich ganz, ganz wenig, aber der dann auch mit Liebe zubereitet und das ist dann auch ein was man nicht so beiläufig macht. Vielleicht nochmal auch aus der Motivation heraus die Frage, ich hätte jetzt gedacht, okay, man kann eine gewisse Bohnenqualität oder Bohnenart, ja auch Bohnensorte einkaufen, und dann kann man die irgendwie rösten. So, ich finde, das klingt für mich jetzt nicht so, dass es da extrem viel Hebel gibt, wie man Geschmack vielleicht mal verändern kann oder Qualität. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass man bei Bier aus 3, 4 Zutaten auch 1000 Geschmacksrichtungen zaubert. Also vielleicht kannst du das mal kurz erzählen, so für alle Neugierigen unter uns, also mich zum Beispiel.
Welchen Einfluss quasi der tatsächliche Produktionsprozess hat.
Ja, genau. Also was kannst du überhaupt noch was hast du für Einflussmöglichkeiten, da irgendwie diesem Kaffee auch deinen Stempel aufzudrücken, deinen Geschmacksstempel, auch wenn das Ursprungsprodukt ja auch wahrscheinlich teilweise schwankt. Also keine Ernte ist wahrscheinlich wie die andere, ne?
Genau, voll. Also dem möchte ich erstmal vorab stellen. Ich glaube, je länger ich in dem Bereich unterwegs bin, desto mehr merke ich, wie ausschlaggebend tatsächlich die Produktqualität ist, also das Ausgangsprodukt. Mhm. Also wenn ich billige Qualitäten einkaufe und oben reinschmeiße, dann kann ich die auch nicht schön rösten oder ähnliches. So. Andersrum, wenn ich richtig gute Qualitäten einkaufe in Rohkaffee, also eine gewisse Bohnengröße, eine gewisse Vermeidung von Defekten, also Insektenbisse und so weiter und so fort. Und einfach gute Anpflanzung. Also wie beim Wein halt auch. Also da gibt es sehr, sehr viele Analogien. Andersrum, wenn ich eben sehr gute Qualität einkaufe, dann kann man tatsächlich schon ein bisschen was falsch machen und der Kaffee schmeckt immer noch gut.
Okay, er ist tolerant in der Zeit.
Definitiv, ist tatsächlich so. Aber dann, wenn du einen gewissen Anspruch hast und ein gewisses Verständnis von diesem Prozess, hast du schon großen Einfluss drauf. Also wir haben zum Beispiel wir können zum Beispiel allein schon irgendwie aus einem Rohkaffee einen Filterkaffee und eine Espresso-Röstung machen. Und das sind komplett unterschiedliche Kaffees. Und auch die Espresso-Röstung könnte ich durch diverse Röstungen komplett anders herauskitzeln, als wie ich es jetzt gerade mache. Wenn ich mich zum Beispiel entscheide, den einfach nochmal 10 Grad tiefer zu rösten oder dunkler zu rösten, dann würde der tendenziell eher italienisch schmecken und sehr, sehr bitter. Und das ist zum Beispiel was wir versuchen eigentlich nicht zu machen. Also ich habe da schon als Röster einen sehr großen Einfluss drauf.
Durch Temperatur, Geschwindigkeit,
Temperatur, Reihenfolge. Geschwindigkeit, Länge, okay. Trommelgeschwindigkeit, Luftgeschwindigkeit des Luftabzuges und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich einige Parameter, Brennerleistung.
Stellschrauben.
Ja. Ja. Finn, ich würde sagen, wir beobachten deinen Weg jetzt mal mit Coffee Me die nächsten Jahre. Und wir werden im September ja in den Genuss kommen und alle, die auch kommen zur Konferenz, zur dritten Thaler Unterlagenkonferenz. Du wirst ja wieder den Christus-Pavillon bespielen mit deinem Koffein.
Yes.
Und für gute Laune und Stimmung sorgen. Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor gewesen, dass das beim letzten Mal echt so eine super Atmosphäre war mit dem Wetter zusammen.
Ja.
Gutes Wetter, schöne Sonne und ja, dann so ein toller Kaffee. Also, wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist oder auf den Geschmack kommen möchte, der kann Finn, das Team und ja, den Kaffee, diese Bohnen wie sie auch immer geröstet sind, wirklich mal testen vor Ort. Wir treffen uns ja wieder am 5. bis 6. September im Kloster Folkenroda. Bei uns gibt's jetzt auch nicht den Mega-Hockey-Stick, aber wir sehen auch, dass bei der dritten Variante jetzt schon die Tickets so langsam echt knapp werden. Das war in den ersten beiden Jahren doch cool. Nochmal echt anstrengender. Und das Thema Zweifel und Co., das kenne ich auch. Ne? Ist das der richtige Weg oder nicht? Hm. Manchmal muss man einfach weitermachen und dann muss man, glaube ich, auch immer die Bereitschaft haben, das Ding auch wieder loszulassen. Ne? Kann ja auch sein, dass es für vier Jahre der Wille war und dann aber auch erstmal wieder nicht. Ne? Also ja, why not? Ne? Naja, auf jeden Fall herzliche Einladung. Finn, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, voll gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, wir freuen uns immer über den abwechselnden Themenmix und solche jungen Gäste
wie
ich haben wir da auch gern mal dabei.
Wie oft muss ich jetzt wieder empfehlen und 5 Sterne geben, bis ich wieder eingeladen werde?
Ja, das sollte sich jetzt schon so 2 Jahre durchgehend machen.
Wenn wir die Millionen-Abonnenten-Grenze durchbrochen haben, dann melden wir uns. Nee, also das erstmal.
Aber es ist ein gutes Stichwort. Also alle, die bis hier gehört haben, die finden es ja wahrscheinlich nicht ganz so langweilig. Gerne einfach mal 5-Sterne-Bewertungen abgeben. Das hilft auf jeden Fall für ein bisschen mehr Sichtbarkeit für das Thema. Wir wollen auch keinen Hockeystick aus dem Podcast-Game machen, aber ist natürlich schön, wenn es der eine oder andere mehr hört.
Oder wenn es euch nicht gefallen hat, auch gerne einen Kommentar da lassen, warum nicht.
Ja, aber den dann bitte per E-Mail. Ja, genau. Das ist leider ein anderer Kanal.
Also ja, Feedback Sinne, und
trotzdem 5 Sterne geben.
Abwarten und Kaffee
trinken, aber dann eine Mail schreiben, bitte.
In diesem Sinne, Leute, abwarten und Kaffee trinken. Wir schauen zu, wir freuen uns auf den September, Finn. Dann treffen wir uns.
Ich freue mich auch.
Und bis dahin gutes Gelingen. Aber ich bin an sich guter Dinge, denn mich hat das Produkt auf jeden Fall überzeugt.
Schmeckt wirklich gut.
Und es freut mich, wenn es deinen Markt
wieder <Danke euch>.
Und genau, guter Kaffee in mehrerer Hinsicht.
Die ethische Lieferkette werden wir dann irgendwann anders mal nochmal genau unter die Lupe nehmen. Mit so dem Tala- und Talar-Siegel.
Oh. Also, Tobias und Tobias, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Finn, Glück auf.
Und
wir sagen bis bald. Ne?
Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.